Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mareike Nieberding, herzlich willkommen.
Hallo.
Sie sind Autorin und Journalistin, arbeiten für das Magazin der Süddeutschen Zeitung und Sie sind die Gründerin einer überparteilichen Jugendbewegung, die sich Demo nennt. Was wollen Sie mit Demo erreichen?
Die Idee von Demo war tatsächlich ganz simpel, nämlich wieder über Politik ins Gespräch kommen. Und mittlerweile, 3 Jahre nach der Gründung von Demo, hat man das Gefühl, dass schon wieder viel mehr über Politik gesprochen wurde oder so viel wie vielleicht schon lange nicht mehr. Aber die Idee war eben, mit jungen Menschen über Politik ins Gespräch zu kommen und so viele junge Menschen wie möglich zum Wählen zu motivieren.
Was hat den Ausschlag gegeben, Demo zu gründen?
Tatsächlich die Wahlnacht von Donald Trump. Also, dass Donald Trump ein Sexist und Rassist und Menschenfeind zum Präsidenten der USA gewählt werden konnte, hat mich tatsächlich so geschockt und fertig gemacht, dass ich entschieden habe, auch damals mit Freunden gemeinsam, dass wir irgendwas machen müssen, um quasi rechtsnationale und auch rechtspopulistische Tendenzen in Deutschland vor der Bundestagswahl so gut wie möglich irgendwie gegen die anzuwirken. Nicht unbedingt zu begrenzen oder zu beschränken, sondern es ging eigentlich darum, so eine Art von positiven Wandel zu gestalten durch Unterhaltung und Gespräch und Miteinander.
Das heißt, bei der Wahl von Hillary Clinton zur Präsidentin hätten Sie diese Bewegung nicht gegründet?
Ich denke nicht, nein.
Und bei der Frage Journalistin, die jetzt zur Aktivistin geworden ist, stellt sich natürlich automatisch die Frage der Neutralität und wie Sie das auseinanderhalten. Wie machen Sie das?
Also ich habe damals bei meinem Engagement für Demo immer sehr stark versucht, diese 2 Rollen auseinanderzuhalten, was natürlich gar nicht so einfach ist, weil ich bin ich und ich bin irgendwie beides. Und ich versuche in meiner journalistischen Berichterstattung, wie jeder andere Journalist und Journalistin, natürlich so neutral wie möglich zu sein. Ich glaube, wir wissen nach den ganzen Debatten, die es zu dem Thema gab der letzten Jahre, dass es gar nicht mal so leicht ist, neutral zu sein, weil wir alle sind Bürgerinnen und Bürger dieses Landes und wir sind natürlich politisch gebildet, gefärbt, wir kommen aus verschiedenen Elternhäusern, wir haben eben eine politische Vorbildung, die man manchmal zurückdrängen kann und manchmal glaube ich auch nicht und auf der Kommentarspalte ist das auch richtig, dass man das nicht muss, aber ja, im Moment habe ich das Gefühl, ich bin wieder mehr Journalistin und weniger Aktivistin. Also immer, wenn ich mit Demo an Schulen unterwegs war, war ganz klar, hey, hier bin ich, Mareike Nieberding, die Aktivistin, beziehungsweise eigentlich eher die Bürgerin, die was bewegen will.
Die Privatperson wahrscheinlich auch.
Genau.
Dann.
Und jetzt hat sich dieser Teil meiner selbst wieder so ein bisschen, habe ich vielleicht auch bewusst zurückgedrängt, um meinen Job so gut wie möglich machen zu können.
Haben Sie das dann bewusst in Ihren journalistischen Themen auch weggelassen, die Themen, die Sie dort auch durch Demo angenommen haben?
Ja, ich glaube schon. Also ich habe immer sehr deutlich gemacht, wenn es um Demo ging, dass in welcher Rolle ich dann darüber spreche, nämlich als politisch bewegte Bürgerin und in dem Fall Aktivistin. Aber ich habe versucht, nie über politische Bewegungen zu berichten. Ich habe, weil das wäre irgendwie komisch. Es gibt so viele Vereine, die uns damals geholfen haben, uns unterstützt haben, uns erklärt haben, wie das eigentlich geht, einen Verein gründen und überhaupt politisch aktiv sein, was man für Infrastruktur braucht und dann irgendwie als Journalistin zu denen zu gehen am nächsten Tag oder in der nächsten Woche und zu sagen, hey, kann ich das jetzt mal bitte kritisch hinterfragen, was ihr macht? Das finde ich ein bisschen schwierig. Also deshalb habe ich darauf eigentlich verzichtet.
Sie haben 2016 schon eine Jugendbewegung gegründet. Wenn Sie jetzt heute aktuell auf die Fridays for Future-Bewegung achten und gucken, erfüllt Sie das mit Genugtuung?
Total. Also das ist genau das, was wir damals gespürt haben. Ich habe lustigerweise mal zurückgeguckt, was ich damals so in Interviews dazu gesagt habe. Und da wurde ich gefragt, ob ich allein auf weiter Flur stehe oder ob es noch mehr Leute gibt, die Lust haben, was zu machen und politisch zu bewegen. Und da habe ich ganz selbstbewusst gesagt, obwohl wir eigentlich damals noch nicht viel geschafft hatten, ja, es gibt sehr viele, die was machen wollen und die politisch aktiv werden wollen. Und genau das zeigt sich ja jetzt seit fast einem Jahr auf den Straßen Deutschlands, aber auch auf der ganzen Welt. Und das ist natürlich wahnsinnig aufregend.
Ja, das war der 20. August 2018, als Greta Thunberg das erste Mal vor dem schwedischen Reichstag saß und demonstrierte. Gleichzeitig hat sich zu dieser weltweiten Bewegung auch eine Kritik entwickelt, dass es ein Schuleschwänzen ist, was letztendlich genehmigt ist. Können Sie diese Kritik verstehen?
Ja, ich kann sie argumentativ verstehen, also auf kognitiver Ebene, aber emotional oder auch politisch kann ich sie natürlich überhaupt nicht verstehen, weil jedes Mal, wenn jemand streikt, muss jemand anders drunter leiden. Wenn irgendwie die IG Metall einen Streik anzettelt, dann finden das die betroffenen Firmen auch nicht toll und dann bleiben da auch die Bänder stehen oder die Maschinen und das geht auch zu Lasten von Erträgen und ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen komisch, der Jugend einerseits seit, also meiner Generation vor allem, der Generation Y, ich bin 31 und uns wurde immer vorgeworfen, wir seien nicht politisch genug, wir machen nicht genug, wir wollen nicht mehr in Parteien gehen, wir sitzen irgendwie nur zu Hause und beschäftigen uns mit uns selbst und nehmen YouTube-Tutorials auf und jetzt gibt es eine Generation, die rausgeht, die was will, die vor allem wahnsinnig klar kommuniziert, was sie will und auch keine Angst hat. Und dann ist es auch wieder nicht recht. Und das finde ich irgendwie nicht richtig. Also
hatten Sie selbst denn auch Vorurteile der jungen Generation gegenüber? Sie gehen ja jetzt viel in Schulen und diskutieren mit den Jugendlichen über Politik.
Ja, ich hatte Vorurteile. Das ist auch nicht so schön, wenn man sich das selber eingestehen muss. Aber als ich Demo gegründet habe, war ich 29 und dementsprechend für 15-, 16-Jährige schon wieder uralt. Und ich selbst fühlte mich zu dem Zeitpunkt natürlich irgendwie auch schon wieder meiner eigenen Jugend entwachsen. Und das ist genau so mit irgendwie diesem Vorurteil, ja, das sind irgendwie alles so Ego-Smartphone-zersetzte, computerspielende Zombies und die haben gar keine Ahnung, die haben keine Manieren, die haben keinen Respekt. Also eigentlich dieselben hässlichen Vorurteile, die ja lustigerweise auch schon Sokrates der Jugend gegenüber hatte, konnte ich auch an mir selber feststellen. Es war keine schöne Feststellung, aber...
Also das Desinteresse, was man allgemein der Jugend vorwirft, haben Sie das denn dann festgestellt? Sind Sie auf das Desinteresse gestoßen? Weil oft ist ja an Vorurteilen auch was dran.
Ja, ich bin tatsächlich nicht auf Desinteresse gestoßen. Also das war tatsächlich schon bei der ersten Aktion, die wir gemacht haben, bei dem ersten Besuch in einer Berufsschule, wurde das ganz schnell deutlich, dass diese Jugendlichen nicht parteipolitisch sind. Also die haben immer von sich selber gesagt, nein, ich interessiere mich nicht für Politik. Aber die meinten mit Politik eigentlich immer das Merkel-Berlin, die meinten halt Parteitage, Gesetzesvorlagen, die meinten all diese Dinge, die wir vielleicht auch als Journalisten unter Politik verstehen, die bei uns auf den ersten, zweiten, dritten, vierten Seiten stattfinden. Dafür interessieren die sich nicht, aber wofür die sich sehr wohl interessieren, und das wurde sofort deutlich, als wir die Frage stellten, was würdest du an Deutschland verändern, kamen alle möglichen guten Vorschläge. Es ging um freien Nahverkehr, es ging um die Legalisierung von Drogen, das aber auch sehr eingeschränkt und wohlüberlegt. Es ging um Liebe und um Privatleben, Trans- und Intersexualität, um alles Mögliche und das ist natürlich alles politisch.
Für Sie war Angst auch eine Motivation, diese Jugendbewegung zu gründen. Wovor fürchten Sie sich für die Zukunft?
Also als ich Demo gründete, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, 3 Jahre, fürchtete ich mich absolut vor dem Rechtsruck, den ich da auf uns zukommen sah mit der Bundestagswahl 2017. Und diese Angst konnte ich aber ziemlich schnell beseitigen. Also ich habe mich irgendwie davor gefürchtet, dass Deutschland weniger offen, weniger tolerant, weniger plural, weniger auch politisch korrekt werden könnte. Alles Errungenschaften, die ich sehr zu schätzen weiß. Und diese Angst hält einen aber ohnmächtig. Und mit Demo habe ich es irgendwie geschafft, diese Angst so aus meinem eigenen Gefühlsleben so ein bisschen zu beseitigen. Dementsprechend habe ich im Moment heute, 2019 im Sommer, nach einem Jahr Fridays for Future, was politisch los ist, eigentlich der Jugend gegenüber gar nicht mehr so viel Angst. Was mir Angst macht, ist tatsächlich der Rechtsterrorismus. Das ist etwas, was mich sehr beschäftigt. Und
auf der anderen Seite gibt es auch Linksterrorismus.
Ja, aber der steht, ich glaube, es gibt 3 bis 4-mal so viel Rechtsterrorismus wie Linksterrorismus. Dementsprechend finde ich diesen Einwurf natürlich korrekt, aber trotzdem in Anbetracht der Tatsache, dass in Deutschland einfach wieder Leute erschossen werden, Politiker, nicht ganz so stichhaltig, muss ich zugeben.
Was macht Demo?
Demo versucht, junge Menschen für Politik zu begeistern und das versuchen wir auf so lokalem und spontanem Level wie möglich. Das heißt, mein Ansatz war es immer, in Schulen zu gehen, weil ich das als wahnsinnig befriedigend und toll empfunden habe und mir das wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, eben an Berufsschulen zu gehen, auch nicht an Gymnasien, weil ich immer das Gefühl hatte, an Gymnasien ist die politische Bildung vielleicht doch schon relativ gut, obwohl ich das bei der Recherche meines Buches feststellen musste, dass das wohl doch nicht so ist.
Gerade bei dem Fach Politik schneiden viele Schulen sehr schlecht ab.
Ja, das ist wirklich sehr erschreckend, wie wenig Politikunterricht es in Deutschland gibt. Und das vor allem auch in Ländern, wo man gar nicht damit rechnet. Zum Beispiel Bayern hat den wenigsten Politikunterricht in ganz Deutschland.
Wie ist das, wenn Sie dann an eine Schule kommen? Finden Sie statt als Ersatz für die Politikstunde oder wie läuft es?
Das kommt ein bisschen auf die Schulform an. Also wenn man zum Beispiel, wir waren an Fachoberschulen, gibt es schon Politik als Fach, aber es nimmt nicht besonders viel Platz im Lehrplan ein und dann sind wir so eine lustige Ergänzung, die für die Schüler auch ein bisschen Abwechslung zum normalen Schulalltag bedeutet. Aber an Berufsschulen gibt es, wenn überhaupt, glaube ich, erst im zweiten Lehrjahr Politikunterricht. Es kommt aber auch ein bisschen aufs Bundesland an und auf die genaue Schulform. Aber da sind wir schon ein Ersatz, können wir nicht sein, weil wir sind keine Pädagogen. Wir sind ja einfach Leute, die was machen wollen.
Und man könnte ja unterstellen, da macht es sich jemand leicht und sagt, okay, statt des Politikunterrichts setzen wir gerade mal Demo auf den Lehrplan.
Also leicht machen sich diese Lehrerinnen und Lehrer, die uns da einladen, glaube ich nicht, weil die wissen ja um ihre Verantwortung und die wissen, dass sie ihre Verantwortung in der Schule, dass sie der nicht ausreichend gerecht werden und dementsprechend holen sie sich auf eine Art Hilfe, was ich total gut und richtig finde. Also ich glaube, das ist so eine ganz grundsätzliche Regel im Leben. Wenn man irgendwie Hilfe braucht, dann muss man danach fragen. Und
wenn Demo in eine Schule kommt, was passiert dort?
Dann machen wir erstmal einen großen Stuhlkreis, wie früher im Kindergarten, weil wir es, wie gesagt, auch nicht besser wissen. Und dann lernen wir uns erstmal kennen und dann fragen wir erstmal ganz plump, ob die Schülerinnen und Schüler sich für Politik interessieren und wenn nicht, warum nicht und wenn ja, warum. Und da kommen meistens schon die ersten großen Diskussionen auf und dann stellen wir diese sehr simple Frage, was würdest du an Deutschland verändern? Und daraufhin entwickeln sich die tollsten Auseinandersetzungen. Man merkt dann auch sofort in den Klassen, wer wo politisch steht, wer mehr liest, wer weniger liest, wer unsicher ist. Und da zeigen sich dann auch die ersten Unsicherheiten tatsächlich. Also wir hatten auch schon junge Mädchen, die dann sagen, ich finde es so toll, dass ihr da seid, weil ich habe richtig Angst, die falsche Wahl zu treffen. Und das finde ich irgendwie auch irre.
Was kann denn eine Jugendbewegung erreichen? Also wie viel Chance steckt da drin?
Also ich bin der sehr vielleicht naiven Überzeugung, dass jede Begegnung einen Unterschied macht. Und ich habe es nicht evaluiert, wie viele Schülerinnen und Schüler nach unseren Besuchen. Wir machen aber ja auch andere Veranstaltungen. Wir machen zum Beispiel Pub-Quizzes, also Abendveranstaltungen in Biergärten und Pubs, wo wir wie so eine lustige Spielshow im Fernsehen mit Politikern vor Ort ins Gespräch kommen. Mit auch älteren Leuten, nicht nur mit 16-Jährigen.
Es war aber auch schon ein Ergebnis, was Sie rausbekommen haben, dass die Jugendlichen häufig parteienverdrossen sind. Haben Sie auch Ursachenforschung betrieben, warum das so ist?
Ja, obwohl da habe ich natürlich ein paar persönliche Ursachen vielleicht herausgefunden, aber ich finde es schon auch interessant, was da, also die soziologische Forschung zu sagt. Also die Parteienverdrossenheit, das war schon etwas, was sehr deutlich wurde, sehr schnell, dass die Jugendlichen eben nicht Politik, sondern parteienverdrossen sind und dass sie eben Angst ist ein großes Wort. Ich glaube, es ist eher so eine Art Vorsicht gegenüber Parteien haben. Die trauen denen irgendwie nicht so ganz. Die finden die spießig, piefig. Diejenigen, die schon mal Parteiveranstaltungen besucht haben, sind davon entweder, wenn es, so kenne ich es auch von zu Hause, junge Union-Partys sind, da ist man dann entweder total begeistert von dem vielen Alkohol, der da fließt und wie lustig das alles zugeht. Und andere sind davon aber auch ein bisschen abgeschreckt, weil sie denken, oh Gott, da geht es ja gar nicht um das, was ich eigentlich machen will, nämlich über die neue Klimaschutzverordnung diskutieren. Ja, und sie trauen den Parteien nicht so richtig. Und das ist natürlich ein wahnsinnig schlechtes Zeichen für unsere Parteien. Und das macht mir auch Sorgen, weil wir sind eine Parteiendemokratie.
Und wenn Sie dann mit Politikern vor Ort ins Gespräch kommen, was spüren Sie bei den Politikern? Wie nehmen die das auf?
Also die nehmen unsere Aktionen sehr, sehr großzügig und dankbar auf. Die finden das super, weil die haben ganz oft das Problem, dass sie gerade mit jungen Leuten nicht genügend ins Gespräch kommen und zu selten selber Formate haben, also auch herstellen von den Parteien selber, wo das stattfindet. Und die freuen sich und sind genau wie die Lehrerinnen und Lehrer eigentlich happy und dankbar, dass ihnen jemand diese Arbeit abnimmt. Wo man jetzt aber natürlich auch sagen könnte, wäre was, was ihr auch mal selber mehr anstoßen könntet.
Lieber kleinere Klassen, mehr Förderung. Die Schüler glauben, dass man für Leistung nicht bestraft werden sollte. Mareike Nieberding, das bekommen Sie zu hören, wenn Sie mit Jugendlichen über Politik diskutieren. Wie machen die Jugendlichen denn Politik?
Die machen ja eigentlich noch gar keine Politik, weil sie gar nicht wissen, was das überhaupt bedeutet, Politik machen, weil Politik für sie irgendwie was Abstraktes ist. Und bei uns geht es dann erstmal darum, ihnen zu vermitteln, was Politik alles sein kann im Alltag, aber wie sie über Politik diskutieren, wenn man denn mal richtig drin ist, finde ich toll, dass sie so ein wahnsinnig heiligen Ernst haben in ihren Diskussionen und dass sie unglaublich optimistisch sind, die meisten von ihnen jedenfalls. Genau.
Wie utopisch sind denn noch Forderungen, die von den Jugendlichen kommen?
Die sind ziemlich realistisch. Also so richtig Lust an Utopien und Spaß an Utopien und so sehr weit gedachter Radikalität haben die wenigsten, was man jetzt wiederum irgendwie schade finden kann, vielleicht als Erwachsene. Aber andererseits denke ich, ist das auch ein toller Ansatzpunkt für gerade auch die Parteien, zu sagen, hey, da sind junge Menschen, die auch verstehen, dass eine Demokratie aus Kompromissen besteht, dass man sich irgendwie einig werden muss, dass es nicht darum geht, jetzt mit einem Handstreich die ganze Welt verändern zu können, sondern dass das kleine Schritte sind und für die es sich zu kämpfen lohnt, aber die eben auch nicht ja einfach so in einem Tag zu erledigen sind.
Sie sagen, die Jugendlichen seien sehr optimistisch. Bei anderen Jugendbewegungen wie Fridays for Future hat man auch den Eindruck, dass gerade die Angst und eben nicht der Optimismus sie antreibt. Bei Ihnen war das bei der Gründung von Demo, glaube ich, ganz ähnlich.
Ja, genau. Die Angst hat sich dann in Optimismus gewandelt. Und ich habe das Gefühl, also auch durch Gespräche mit jungen Leuten, die auch sich für Fridays for Future engagieren, dass die eine sehr berechtigte, die haben natürlich berechtigte Forderungen und berechtigte Ängste. Diese Ängste sind ja nicht irrational. Die Ängste sind sehr gut begründet und werden von wahnsinnig vielen Wissenschaftlern belegt und unterstützt. Aber gleichzeitig merken die, glaube ich, trotzdem durch ihren fortwährenden Protest jede Woche, jeden Freitag, dass immer noch so viele Leute kommen, dass das die auch so eine Art von, ja, ich glaube, die hatten ihren großen Moment so Anfang des Jahres, dass es sie aber schon optimistisch stimmt, dass sie immer noch so viele sind und dass sie immer mehr werden und dass sie vor allem jetzt auch Einfluss auf die Politik nehmen.
Liegt da auch eine Gefahr drin, dass sich da etwas aufspaltet, alt gegen jung?
Ich glaube, eine Gefahr gibt es schon. Ich fände es aber wahnsinnig schade und falsch, wenn das so werden würde. Also ich glaube, die Konflikte dieser Gesellschaft, da habe ich für mein Buch auch mit Kevin Kühnert lange drüber geredet, die laufen eigentlich nicht entlang der Generationengrenzen. Also da gibt es andere Konflikte, die viel stärker schwelen, eben zwischen Arm und Reich und der Schere, die da immer weiter aufgeht. Und ich glaube, das haben ja auch die Jugendstudien der letzten Jahre eigentlich alle gezeigt. Das wird ja auch gern so ein bisschen, Ältere machen sich da gern ein bisschen drüber lustig. Diese Jugend von heute, die haben ihre Eltern ihre Mutter zur besten Freundin und ihren Vater zum Kumpel. Und das wird immer so ein bisschen lächerlich gemacht. Aber ich glaube, da steckt eigentlich eine enorme Chance drin, dass diese Jugend von heute ihren Eltern so wahnsinnig nahe ist. Weil man gemeinsam natürlich viel mehr machen kann als diese 15% Wählerpotenzial, die Jugend nun mal nur sind.
Sie haben über Vater-Tochter-Beziehungen geschrieben. Was war denn bei Ihnen und Ihrem Vater nach der Pubertät anders?
Alles wäre jetzt zu viel gesagt und trotzdem richtig. Also mein Vater und also ich war immer ein Papakind und war sehr nahe meinem Vater. Wir hatten viele gemeinsame Hobbys, haben sehr viel Zeit miteinander verbracht, bis ich so 14, 15 war und meine Interessen sich ziemlich verschoben haben. Nach der Pubertät, ich glaube, innerhalb der Pubertät habe ich mich sehr stark an meiner Mutter abgearbeitet, wie es vielleicht vielen jungen Frauen geht, dass man einfach zu Hause dieses Vorbild hat im eigenen Geschlecht. Da schaut man drauf, davon grenzt man sich ab, damit rangelt man auch so ein wenig.
Das ist häufig ganz schwierig, ne? Ja. Mutter-Töchter-Beziehung.
So war es jedenfalls bei uns. Und dieses Rangeln ist aber ja natürlich auch eine Form von Zuneigung, Auseinandersetzung, die auch eine gute Beziehung ausmacht und die auch Beziehungen haltbar machen. Das habe ich mit meinem Vater so ein bisschen verpasst, weil ich mich so sehr auf meine Mutter und auf meine, ja, irgendwie auch Frau, auf das Frauwerden konzentriert habe.
Ja, Sie haben es sogar so ausgedrückt, dass Sie gesagt haben, wir haben uns da verloren. Mhm. Und dieses Verlieren, was war das für ein Eindruck? Wie passierte das?
Ja, das hat sich so eingeschlichen. Es gab keinen großen Knall, keinen großen Bruch. Ich glaube, in anderen Elternhäusern sind da viel dramatischere Geschichten abgelaufen. Ich bin nicht holter die Polter ausgezogen und wollte mit niemandem mehr reden, sondern eigentlich dachte ich immer, dass alles okay ist, dass ich ein gutes Elternhaus, ein gutes Verhältnis zu allen habe, bis ich irgendwann gemerkt habe, jedes Mal, wenn ich von meinen Eltern nach Hause wieder damals noch nach Berlin fuhr, habe ich jedes Mal so eine ganz tiefe Traurigkeit in mir gespürt, die, je länger ich nach der gegraben habe, die sich dann herausstellte, eben eine Art von Familienweh, habe ich das dann genannt, und am Ende auch Vaterweh war, weil es wieder ein vertanes Wochenende war, wo Mama und ich uns super nah waren und viel geredet und uns auseinandergesetzt haben und Papa irgendwie so ein bisschen außen vor, so ein bisschen über.
Konnten Sie ihm das sagen? Wie haben Sie wieder zueinander gefunden?
Erstmal konnte ich ihm das sehr lange nicht sagen. Also es hat, ich glaube, ich habe das Buch geschrieben, da war ich 28 und ausgezogen bin ich mit 18. Also es hat mindestens 10 Jahre gedauert, bis ich überhaupt dazu in der Lage war, das erstmal zu verstehen, dass da überhaupt ein Problem besteht und dann auch darüber nachzudenken, wie man dieses Problem angreifen könnte. Und da ich halt mich schreibend erfahre, habe ich den Weg über dieses Buch gewählt. Und das war für ihn am Anfang natürlich wahnsinnig schwer, überhaupt erstmal zu hören.
Wie war seine erste Reaktion?
Traurig. Also erstmal war er einfach wahnsinnig traurig, dass ich das überhaupt so empfinde. Im zweiten Moment hat er dann, glaube ich, nachdem er in sich selbst ein bisschen gesucht hatte, hat er dann auch verstanden, was ich meine und hat diesen Verlust auch selber so beschreiben können, auch für sich, von seiner Seite. Und dann war er auf einmal ziemlich Feuer und Flamme für dieses gemeinsame Buch, weil das ja bedeutete, dass wir auf einmal viel mehr Zeit miteinander verbracht haben, zusammen unterwegs waren, nach Freiburg gefahren sind und uns eigentlich nochmal ganz neu kennenlernen konnten.
Jetzt wird wahrscheinlich jeder, der das auch an sich feststellt, nicht in der Lage sein, auch gleich ein Buch darüber zu schreiben. Nee. Was raten Sie, wer sich verloren hat, Vater, Töchter? Es gab auch bei Ihnen Rezensionen, wo auch junge Männer geschrieben haben, Ihnen ging es ganz ähnlich. Was für Tipps haben Sie?
Ich glaube, der einfachste und vielleicht auch manchmal sind Tipps auch sehr banal und ich bin natürlich keine Therapeutin, deshalb kann ich jetzt auch, habe auch keinen Ratgeber geschrieben, es war ja ein Memoir, aber dennoch würde ich jedem, der versucht, mit seinen Eltern wieder ein engeres Band zu knüpfen, empfehlen, einfach gemeinsam loszufahren und gemeinsam unterwegs zu sein und alleine Zeit zu verbringen. Das war für uns ganz wichtig, rauszukommen aus dieser Familiendynamik, weil wenn wir alle unter einem Dach sind, noch mit meinen Geschwistern, ist es immer ziemlich klar, wer jetzt hier wo steht, wer wem den Rücken stärkt, wer wem in den Rücken fällt, und da sind die Rollen klar verteilt, und sobald Papa und ich alleine unterwegs waren, waren wir eigentlich wie befreit, auch befreit vom Ballast und konnten nochmal ganz in Ruhe neu anknüpfen.
Mareike Nieberding, Sie haben über Forschung in der Medizin geschrieben, im Magazin der Süddeutschen Zeitung darüber berichtet, warum die vor allem für Frauen lebensgefährlich sein kann. Was macht die Forschung für Frauen so gefährlich?
Die Forschung macht für Frauen gefährlich, dass sie eigentlich nicht für Frauen und an Frauen forscht. Also es gibt zu wenig Forschung an und über Frauen, und das beginnt ganz profan mit der männlichen Zelle in der Grundlagenforschung, an der vor allem geforscht wird und geforscht wurde. Da geht es ja nicht nur um das, was jetzt gerade in Laboren weltweit passiert, sondern auch um das, was die letzten 50, 60 Jahre passiert ist. Und dann geht es weiter über die Maus, die fast immer männlich ist. Und das kann man so durchdeklinieren über Medikamentenforschung, über simple Dinge wie Puppe, an der man übt, wie man jemanden wiederbelebt. Das ist fast immer ein Mann. Die Leute wissen nicht, wie man Frauen wiederbelebt, weil auf einmal sind da Brüste und man weiß nicht, wo man drücken muss. Also ja, die ganze Medizin ist quasi für den Mann gemacht.
Ich habe diesen Artikel mit großer Verblüffung gelesen, weil ich eigentlich fest davon ausging, es ist selbstverständlich, dass eine Forschung an Frauen und Männern stattfindet. Haben Sie die Ursachen ausmachen können, dass man die Frauen da so vergessen hat?
Ich glaube, die Ursachen liegen relativ klar auf der Hand, und zwar insofern, als dass wir einfach in einem Patriarchat lebten zu lange.
Aber das hat sich ja lange gewandelt.
Ja, finden Sie?
Ich
finde, es gibt sehr viele Bereiche im Leben, wo man noch sehr merkt, dass diese Gesellschaft für und von Männern gemacht ist. Und gerade auf dem Arbeitsmarkt, finde ich, merkt man das als junge Berufstätige doch sehr deutlich.
Wo stellen Sie es aktuell fest bei sich?
Also das hat ganz simpel mit Konferenzkultur zu tun, mit Bezahlung zu tun, mit wie auf Nachwuchs reagiert wird bei den jeweiligen Geschlechtern. Also es ist, glaube ich, auch nicht nur in der Medienwelt so, dass Führungskräfte immer noch vor allem Männer sind und oft Thomas heißen. Und
Thomas Müller ist, glaube ich, der weit verbreitetste Name in den Vorständen.
Genau.
Aber 1999 hatten Sie dann ja auch recherchiert, wurde erstmals eine Frau auf einen Lehrstuhl für Gynäkologie berufen. Und das Deutsche Ärzteblatt schrieb dann Anfang 2000, dass von den 86 Lehrstuhlinhabern an den medizinischen Fakultäten in München 2 Frauen dabei sind. Mhm. Ich unterstelle mal, bis heute hat sich da doch einiges getan.
Ja, da hat sich natürlich was getan. Und gerade wenn es um Professuren und Lehrstühle geht, sind natürlich jetzt viel mehr Frauen auf Professuren als früher, aber es sind immer noch über 90% Männer. Also früher waren es nur 2, heute sind es vielleicht 200, aber also ich weiß jetzt die Zahlen nicht genau. Aber es sind immer noch 90% Klinikdirektoren und Professuren. Und das macht natürlich einen Unterschied, wer da sitzt, ob da Frauen oder Männer sitzen. Aber viel wichtiger finde ich eigentlich die Forschung, also die Medikamentenforschung, Frauen, die nicht stattfindet, was wirklich lebensgefährlich ist.
Was heißt das jetzt, wenn Medikamente verordnet werden?
Man sollte seinen Arzt ganz konkret darauf ansprechen und danach fragen, ob die Dosis, die er einem verschreibt oder sie, auch für Frauen gilt. Weil Frauen verstoffwechseln ganz anders als Männer. Also Medikamente nehmen einfach in der Frau einen anderen, einen langsameren Weg als bei Männern. Wir haben einfach ein Organ mehr und das ist die Gebärmutter und die beeinflusst unseren ganzen Körper auf vielfältige Art und Weise und ist eben nicht nur zum Gebären da, sondern kommuniziert eben auch mit dem Gehirn und allen anderen Organen. Man sollte schon aufpassen, ob die Dosen nicht vielleicht zu hoch sind, weil es werden zu oft zu hohe Dosen verschrieben. Es werden Medikamente verschrieben, die eigentlich nur an Männern wirken und an Frauen gar nicht. Es ist total absurd, dass es so simpel ist, aber es ist wirklich so, dass der weibliche Zyklus die Forschungsergebnisse, also es ist einfach ein bisschen aufwendiger, an die gleichen Ergebnisse zu kommen, weil der Zyklus der Frau, ja, wie wir Frauen wissen, auch manchmal unberechenbar ist. Und in der Forschung soll ja immer alles so berechenbar wie möglich sein, was natürlich auch nachvollziehbar ist. Aber es kann ja nicht bedeuten, dass ein Geschlecht dementsprechend komplett außen vor ist. Obwohl sich das in Deutschland mittlerweile, also es gibt die Empfehlung, dass in Deutschland alle Medikamente, die an Frauen gegeben werden, auch an Frauen getestet sein sollen. Aber das ist erst seit Anfang der 2000er so. Und alle Altsubstanzen, alles, was wir nehmen, Aspirin, Paracetamol, was es schon viel länger auf dem Markt gibt, ist eben nicht unbedingt an Frauen getestet.
Und eine Empfehlung heißt ja auch noch nicht so, dass es getan wurde.
Nee, es wird nicht sanktioniert, wenn es nicht so ist. Und es heißt auch nicht, dass es jetzt 100% der Fall ist. Also es gibt immer noch viele Studien, die ohne Frauen auskommen.
Auf diesen Artikel, welche Reaktionen haben Sie bekommen? Gab es auch welche seitens der Medizin?
Ja, es gab ein paar Ärzte, männliche, aber auch weibliche, die sich dazu zurückgemeldet haben. Manche sehr betroffen und selbstkritisch, andere etwas weniger selbstkritisch. Viele haben sich dann auch darüber geärgert. Also ich habe dann noch einen Podcast dazu gemacht bei der SZ und da habe ich ein bisschen provokativ gesagt, dass mein Rat jetzt an alle Frauen wäre, dass man sich erstmal eine Ärztin als Hausärztin sucht, weil eine Harvard-Studie eben gezeigt hat, dass Frauen tatsächlich von Frauen besser behandelt werden als von Männern.
Gut, wahrscheinlich ist es aber auch immer noch individuell.
Klar, also es gibt natürlich tolle Ärzte, aber alle Studien, die es dazu gibt, legen eben nahe, dass dann Frauen von Frauen eben doch besser behandelt werden als von Männern. Ja, da war natürlich der Aufschrei bei so manchem Mediziner groß, weil er sich ungerecht behandelt gefühlt hat, was ich auch verstehe. Aber da ist eben immer wieder diese Ebene von Individuum und Struktur. Und wenn die Strukturen nicht gut sind, dann muss sich das Individuum vielleicht überlegen, was es dazu tun kann, um sie zu verbessern. Und das ist auch Auftrag von jedem Arzt und jeder Ärztin.
Woran arbeiten Sie jetzt als nächstes? Was ist das nächste große Thema, was Sie beschäftigt?
Ich glaube, ich darf da noch gar nicht drüber reden. Im Moment beschäftigt mich natürlich erstmal Verwende deine Jugend.
Der aktuelle Buchtitel.
Genau, und im Journalismus wird dieses Thema Medizin mir noch ein bisschen erhalten bleiben, da es dieser Artikel, ich weiß nicht, hatte glaube ich 8 oder 10 Seiten, aber es reichte nicht, um all das zu beschreiben, was da im Argen liegt und was interessant ist. Also kann ich zumindest verraten, dass es wieder was damit zu tun haben wird.
Was man je nachdem wieder mit Verblüffung lesen wird.
Genau.
Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Mareike Nieberding.
Vielen Dank für die Einladung.
Eins gehört.